Willkommen zum Hand on Demand Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Hand on Demand Podcast. Ihr werdet es hören, heute redet nicht Tim und auch nicht Rufen, heute redet Paul. Und das soll aber nicht heißen, dass Rufen und Tim nicht dabei sind.
So sieht's aus. Wir lassen dich ja nicht alleine hier.
Ja, ich meine, Paul, ich sitze neben dir. Tim ist uns zugeschaltet. Wir sind bei der Bloggerwoche bei dir hier.
Genau.
Ja, und dann wollten wir mal die Gelegenheit nutzen, dich mal mit ins Boot holen.
Richtig, also du hattest ja gestern Abend erwähnt bei einem Bierchen, dass du morgen um 11 Uhr Podcast aufnehmen musst. Und dann dachte ich mir so, ach, bevor es halt morgen wieder nur ums Wetter geht, dann mische ich mich mal ein und ja, guck mal, ob ich den Podcast etwas bereichern kann.
Wie in den guten alten Jagdbrokale-Filmen. Das Wetter ist gut, kalt, die Brunft ist im Gange.
Oder halt, das Wetter ist zu warm und geht gar nichts. Das hört man auch öfter.
Ja, wo ich mir immer denke, was denken sich denn die serbischen Hirsche bei 30 Grad in der Brunft? So, nö, ist zu warm. Wir schreien ja trotzdem mal rum.
Ich sag mal so, also meiner Meinung nach ist es tatsächlich auch so, dass es mit den Jahren gerade immer egaler wird eigentlich. Also ich kann mich selber noch dran erinnern, wie ich als kleiner Junge mit meinem Papa zur Rotwildbrumpf gefahren bin bei Raureif. So im September. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, wann hatten wir das letzte Mal im September Raureif? Ja. Das ist ja...
Gibt's nicht mehr.
Und deswegen müssen sich die Hirsche auch ein bisschen anpassen. Dann müssen auch mal 14 Grad reichen dann als kalt.
Achso, sie sollen sich mal nicht so anstellen.
Ja, aber es geht heute nicht um Rotwildbrumpf. Es geht um was ganz anderes. Und zwar... Wir wollen ein bisschen mal über Hand on Demand quatschen.
Ja, das finde ich gut.
Ein bisschen was erzählen, weil uns ist so ein bisschen aufgefallen, dass diese Geschichte von Hand on Demand und wie das eigentlich entstanden ist, also da gibt es zwar Mythen und Legenden drüber, aber so richtig wissen tun die Leute es irgendwie nicht. Wir wurden das jetzt natürlich auch schon alle Nase lang mal gefragt und wir haben uns jetzt mal überlegt, wir erzählen mal, wie das alles so gekommen ist.
Also ich finde, wir sollten mal mit so einem Mythos anfangen.
Ja. Ja, so ein Mythos. Also fällt euch da einer ein? Also was ist das Krasseste, was ihr bis jetzt gehört habt, wieso es Hand on Demand gibt?
Gute Frage.
Also eigentlich ja nur, weil wir alle uns die Taschen voll machen wollen, oder nicht?
Ja.
Also das höre ich immer nur. Ja. Aber dafür gab es ja nun mal andere Gründe. Und darauf werden wir jetzt eingehen, Tim, oder?
Darum geht's jetzt. Wie ist das alles hier so gekommen? Aber obwohl der Tag, an dem Hand on Demand ja dann da war... Oder so rausgekommen ist, das war ja so ein Schocktag irgendwie für die Welt. Wir haben das ja auch komplett unter Verschluss gehalten, ne? Das wusste ja auch kein Mensch, dass wir da irgendwie so im Hintergrund planen, zack, und auf einmal war es da.
Aber ja, ich glaube, viele haben geahnt, irgendwas passiert, aber natürlich wusste keiner, was passiert, weil irgendwie kamen so die Monate vorher keine Jagdfilme mehr. Alle haben ihre Filme zurückgehalten und man mutmaßte schon so, ja, was ist da los?
Wobei, also das müssen dann schon sehr bedachte Personen gewesen sein, weil ich kann mich da erinnern, genau in der Zeit damals hat es ja den Grund gehabt, dass wir Hand on Demand gegründet haben, weil ja unsere Videos auf YouTube immer konsequent weggesperrt wurden. Ich kann mich da auch dran erinnern, wie beschissen das immer war. Gerold lädt das Video hoch und dann so halbe Stunde später kam dann so dieser rote Button von YouTube, Video ist gesperrt, beziehungsweise Altersbeschränkung wird nicht monetarisiert. Ja, das waren schwere Zeiten.
Aber fangen wir mal von vorne an. Also ich glaube, wir schreiben so das Jahr 2016 und da ist erstmal bei euch was passiert, Paul.
Genau, also dann fangen wir ja wirklich im Urschleim an. Das finde ich ja richtig geil. Ja, viele wissen es ja vielleicht, Gerold und ich, wir waren ja unter Vertrag beim Jägermagazin in Hamburg. Unter der Federführung von Lukas von Bodmer. Ja, und von ihm haben wir dann auch diesen tollen Namen Die Wilddiebe bekommen. Und ja, nach so einer, glaube ich, zweijährigen Zusammenarbeit haben wir uns dann getrennt, beziehungsweise, also Gerold und ich, wir wurden gekündigt. Und ja, dann ging es ganz, ganz sensationell weiter für uns, möchte ich eigentlich sagen. Also wir standen dann auf eigenen Füßen, haben dann unsere eigenen Kanäle gemacht. Unser YouTube-Kanal wurde damals auf ganz spezielle Art und Weise halt platt gemacht von jemanden. Und dann standen wir ohne YouTube-Kanal da, was in dem Moment aber eigentlich wirklich genial für uns war, weil wir haben dann einfach wieder von vorne angefangen, haben dann direkt angefangen mit den Videos, die die Leute mochten. Das war Weizenschweine. Und dann sind wir halt in so einen ganz verrückten YouTube-Algorithmus reingerutscht. Das kann ich mich noch dran erinnern. Und ich weiß noch, wie wir den einen Tag 2000 YouTube-Abos hatten und den nächsten Tag dann schon 8. Und eine Woche später waren es dann 38.000. Und ja, und ein Jahr später waren es dann schon über 100.000 YouTube-Abos, was ja unvorstellbar ist eigentlich und was ja auch so sonst keiner hat, glaube ich.
Ja, Robin, da können wir unsere YouTube-Kanäle zusammenlegen und wahrscheinlich noch 20 Jahre weitermachen und wir haben nicht so viele Abonnenten.
Das ist der Algorithmus, wo jeder mal reinrutschen möchte, ne?
Ja. Das ja, ist so. Den haben wir aber auch richtig ausgekostet, müsste ich euch sagen. Und wir sind die Welle dann aber auch richtig geritten. So, dass wir haben, da hat dann Jagdvideos für YouTube produziert auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt.
Ihr hattet aber auch einen guten Namen, finde ich, mit Hunter Brothers. Das ist so einfach und wirklich stupide, aber auch international und so. Ne? Ich mit meinem Jagen in der Welt, da komme ich nicht weit außerhalb der Grenzen von Deutschland. Ja. Vielleicht nur noch Holland oder Österreich.
Das stimmt, aber möchte ich auch dazu sagen, also mir haben wirklich viele Leute aus der Jagdbranche, ich kann mich da dran erinnern, da hat mir ein Rechtsanwalt aus Frankfurt geschrieben, das wäre eine Name für eine Pornoproduktionsfirma, aber so könnte man sich als Jagdblogger nicht nennen, das wäre unästhetisch, bla bla bla. Ich kann mich an die Nachricht noch gut erinnern. Muss ich ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen gezeichnet damals. Ich war schon unsicher mit dem Namen Hunter Brothers, ob das so okay ist. Aber ja, jetzt heute muss ich sagen, ja, geil.
Aber ihr habt ja Namensvettern. Gibt ja irgendwie so eine amerikanische Band, die heißen auch so, ne? Aber die Musik ist
kanadische Band.
Aber die Musik ist nichts, ne? Ich habe da mal reingehört, das war irgendwie nichts.
Das stimmt. Also tatsächlich, für uns ist das auch ein bisschen schade, weil das ist immer so ein bisschen kompliziert. Dann auf Google, dann kommen immer die vor uns und tatsächlich haben die auch ein bisschen mehr Reichweite noch als wir, aber egal.
Gibt's ja gar nicht. Ja,
ja, aber neben euch, Paul, gab es natürlich ja auch einige andere, die so Anfang der 2010er Jahre angefangen haben, Jagdfilme zu machen, so vorneweg. Dreispross, glaube ich, der war ganz vorne mit dabei.
Ich glaube, ich war der Zweite sogar.
Na. Kann sein. Also für mich war es so, also wahrgenommen habe ich als erstes Dreispross. Und Dreispross ist auch der Grund dafür gewesen, dass wir angefangen haben zu bloggen, weil ich habe mir seinen Content angeguckt, dachte mir immer so, ja, ganz nett, aber ey, der schießt ja gar nichts. Dann habe ich mit meinem Bruder mal beschlossen, komm, und Erik damals, weiß ich noch, saß im Kinderzimmer und haben gesagt, so, jetzt machen wir auch sowas.
Ihr hattet aber auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig gewesen, damals vor allem auch, die Möglichkeiten gehabt, ne? Also du brauchst ja auch, wenn du regelmäßig Jagdfilme machen willst, entweder brauchst du eine richtig geile Yacht oder halt du brauchst richtig geile Jagdmöglichkeiten, weil sonst kannst du halt nicht so viele Filme machen.
Das ist absolut richtig. Also ohne unser Revier wäre das alles auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Ja. Ganz klare Sache. Und an der Stelle vielen, vielen Dank an meine Eltern und dass wir so aufwachsen durften mit solchen Möglichkeiten.
Ja, absolut. Da hat man schon mal einen großen Vorteil, wenn man so ein Revier vor der Nase hat. Ich kann mich auch noch gut dran erinnern, also die ersten Jagdfilme, die Jens und ich gemacht haben, da haben wir eigentlich immer nur wild gefilmt, Landschaften gefilmt und das ja auch eigentlich nur erstmal, um es im privaten Kreis irgendwie zu zeigen. Irgendwann hat man dann angefangen, das mal auf YouTube hochzuladen und da war man ja so ein bisschen baff, was da auf einmal für Reichweiten kam. Also ich weiß so, das erste Video von uns, so ich habe es einfach mal reingeladen auf dem Kanal so und dann habe ich da aber auch wochenlang nicht drauf geguckt und auf einmal hatte das 50.000 Aufrufe und da habe ich mich erstmal gewundert, dass es überhaupt Leute gibt, die sich dafür so interessieren. So, das hätte ich überhaupt gar nicht gedacht, dass es so viele Leute gibt, die Bock haben, so Filme zu gucken. Also so online, ne? Klar, man kannte das von diesen CDs, DVDs in so Jagdheften, aber da wusste man ja auch nie, wer guckt das sonst noch, ne?
Ja. Ihr hattet aber auch so geile Klassiker, ne? Dieses, ich glaube, Hirschjagd in der Eifel war das, so ein Zweiteiler. Da hast, glaube ich, du noch einen Hirsch geschossen, deinem Papa oder so.
Mit Jagd total.
Ja, Jagd total war noch dabei.
Ja, brutal. Ja. Kann ich mich auch noch dran erinnern.
Das war schon später tatsächlich. Da weiß ich auch noch genau, da wo ich morgens mit dem Carsten auf dem Hochsitz saß und der Hirsch stand da und ich so, ich schieß den jetzt. Und der sagte so, nee, warte noch 2 Minuten, da ist besseres Licht. Da habe ich ihm erstmal ein Foto gezeigt und den Hirsch geschossen. Da kann man bei uns in der Eifel keine Rücksicht drauf nehmen, ob das Licht gleich besser wird, weil dann ist der Hirsch weg.
Ja, aber sowas gab es halt damals nicht, ne? Also das waren so. Wenn du halt so Jagd-Content haben wolltest, klar, es gab irgendwelche DVDs irgendwo, aber ja, so die waren auch, finde ich, sehr überteuert. 40 Euro für irgendeine Stunde Film. Und das war dann so das erste Mal, dass du Jagd so richtig im Netz gesehen hast. Und ich fand damals in der Zeit, gab es so wenig Content, das war auch meine Motivation anzufangen, einfach zu sagen, ey geil, ich finde Jagdfilme geil, ich will welche sehen, aber es gibt keine, also mache ich jetzt welche.
Absolut, also das hatte ich damals auch das Gefühl, wobei ich schon, glaube ich, 3 Jahre vorher ging es bei mir los, dass ich angefangen habe, amerikanische Jagdblogger zu suchten. Also so Heartland Bowhunters und Bowhunt or Die, die waren uns, sag ich mal, also ist ja meistens so, waren die uns einfach 10 oder 5 Jahre voraus. Und also ich weiß noch, wie ich als 10-Klässler in der Schule saß und mir auf meinem ersten Smartphone mit dem Schul-WLAN amerikanische Bogenjagd-Serien angeguckt habe. Und da habe ich mir mal so gedacht, so, warum gibt's sowas in Deutschland nicht? Das ist doch voll geil.
Und da hast du zum ersten Mal was gelernt während der Schulzeit.
Ja, du, ey, tatsächlich ist es so, ich habe in der Schulzeit wirklich nicht sehr viel aufgepasst, muss ich wirklich so sagen. Und ich habe viel am Handy gehangen, aber im Nachhinein bereue ich das auch nicht, weil ich weiß noch, wie ich so im Biologieunterricht dann da saß und so auf Facebook halt in Gruppen mitdiskutiert habe. Und heute denkt man sich ja voll bescheuert, aber so, das war halt das Medium zu dem Zeitpunkt. Und ja, da hat man dann auch schon so sich über Likes gefreut, sag ich mal. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal auf Jagd des Leidenschaft, glaube ich, da habe ich meinen ersten reifen Hirsch geschossen und da waren dann so 318 Likes drauf oder so. Und das gab's halt vorher gar nicht in der Gruppe. Oder ganz wenig. Und ja, da war ich dann auch schon stolz.
Aber was ich auch ganz interessant finde, Rufen, da haben wir übrigens eine Gemeinsamkeit, die dir wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist. Und zwar haben wir ja heute öfter mal damit zu kämpfen, dass es so Leute gibt, die sagen, ja, die Blogger, die Selbstdarsteller, die finden sich ja nur selber so geil und halten da ihre Fresse in die Kamera und so. Und viele wissen das gar nicht. Also bei dir können sich, glaube ich, noch einige dran erinnern. Du warst ja lange Zeit der Crow der Jagd, bis wir dich in der Eifel dann irgendwann mal dazu bewegt haben, auch dein Gesicht zu zeigen. Aber ja, bei Jens und mir war es tatsächlich auch so, wie eben gesagt, wir haben eben nur Landschaftsaufnahmen gemacht, Wildtieraufnahmen gemacht, Abschussszenen waren auch drin, aber uns hat man nie gesehen. Und irgendwann haben dann damals auf YouTube die Leute angefangen zu sagen so, hey, wir wollen jetzt aber wissen, wer ihr seid, zeigt euch doch mal, sagt doch mal, wo ihr jagt und so weiter und so fort. Das heißt, also wir haben gar nicht damit angefangen, unsere Fressen in die Kamera zu halten, sondern die Leute wollten, dass wir das tun. Und ich weiß noch, die ersten Male, als ich da so selber die Kamera so auf mich draufgehalten habe oder der Jens irgendwie gefilmt hat, so, also ich glaube, ihr kennt das auch, am Anfang sprechen vor Kamera ist halt unglaublich schwierig und das war übelst viel Arbeit, das zu lernen, das irgendwie ja zu machen überhaupt, ne? Weiß nicht, ja. War es wahrscheinlich genauso.
Da kommt man sich schon richtig hart bescheuert bei vor. Und ja. Ihr hattet ja alle so ein bisschen Vorsprung. Ihr wart vor mir, vor den Kameras. Ich habe mich da auch echt schwer mitgetan, selber vor die Kamera zu treten. Aber es ist, wie du sagst, ne? Die Leute haben echt wissen wollen, wer ist eigentlich dahinter? Wer versteckt sich da? Und irgendwann war das dann der einzig logische Schritt, das zu machen. Weil wenn man auch im Kopf bleiben möchte bei den Leuten, dann müssen sich die Leute mit dir identifizieren. Die müssen wissen, wie du aussiehst. Und da reicht halt die Stimme nicht. Und dann habe ich halt irgendwann auch gesagt, ja, ich zeige jetzt auch mein Gesicht und dann...
Ja, komm, so scheiße sehe ich jetzt auch nicht aus. Kann man machen.
Ja, also da fällt mir aber so ein, also bei mir war es ja so, ich war 21, mein Bruder war 18, hatte gerade seinen Jagdschein und ich war dann immer Kameramann halt und wirklich, mein kleiner Bruder, einfach Rampensau, sag ich so, die Kamera in dein Gesicht gehalten, das Grinsen ging los und also der hatte auf jeden Fall gar keine Probleme, der hat das sehr gemocht, glaube ich, direkt und war noch nie kamerascheu und ja, das war dann auch ein Vorteil, sag ich mal. Ne?
Ja, man ist einfach dann so ein bisschen offener und authentischer.
Genau,
ja. Würde ich auch sagen. Ja, Gerold ist ja schon fast Next Generation so vom Alter her.
Ich finde das ganz witzig, wenn du jetzt so alte Filme guckst, also diese ganz alten Streifen, egal von wem, von uns allen eigentlich, du merkst so, dass man doch vor der Kamera ein bisschen verklemmt war. Die Stimme ist so ein bisschen anders, es wirkt ich alles so ein bisschen.
Noch, was waren wir für Kinder? Also, bei uns, wir waren wirklich richtige Kinder, so, ne? Kinder, die mit Waffe durch ein Weizenfeld laufen, so. Hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber ja, es war ja so. Ich meine, es ist ja so heftig, wenn du in der Schule bist, so, und denkst, du bist 18, so, dann bist du halt erwachsen, so, oder du gehst als Schüler, guckst du zu den Abiturienten und die sind 18 und denkst du, oh, das sind erwachsene Menschen, so. Aber wenn du dir aus heutiger Sicht einen 18-Jährigen anguckst, so, dann sind das halt Kinder, so, oder ganz junge Menschen und, ja, immer wieder ganz speziell, wenn man sich die alten Videos anguckt. Also ich mache es manchmal echt gerne.
In den ersten Videos von uns hat Jens noch nicht mal Bartwuchs. Also es ist schon richtig witzig.
Ja, ich habe heute noch keinen Bartwuchs.
Aber da muss ich gerade, fällt mir was ein, was ich echt bedauere, ist die Weizenschweine. eins ist ja weg leider, ne? Das ist, als wir halt mit dem Jahr-Verlag da kooperiert haben, dann war da mit dem Schnitt und alles hin und her und tatsächlich ist das Material bei der Trennung leider abhanden gekommen und finde ich das traurig. Also da traue ich wirklich so ein bisschen hinterher, aber nun gut.
Vielleicht gibt es doch noch irgendjemanden, der es hat, wer weiß.
Ja, dann soll er sich bitte melden. Wer es illegal auf YouTube runtergeladen hat, bitte melde dich. Wir sind nicht böse, wir sind nur glücklich.
Ja, Dinge wiederfinden, die verloren gegangen wurden. Das ist auch immer gut. Das ist auch gut. Naja, auf jeden Fall, lass noch mal kurz überlegen, wen gab es denn da noch in der Zeit, also in diesen 2015er, 16er Jahren auf YouTube? Boah,
da gab es die wirklichen echten Urgesteine. Einen gibt es immer noch, ist der Jagdstifti.
Ja.
Und der Gutzi-Onkel, kennt ihr den noch?
Der Gutzi-Onkel sagt mir nichts mehr.
Das war, glaube ich, so der erste richtige Blogger. Der hat auch so Videos gemacht über Waffenhandhabung, Ansprechen, auch alles so ein bisschen in so einem Vlog-Stil. Der war dann aber plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Ich weiß nicht, ob er gestorben ist. Ich vermute ja. Kann halt sein, er war ein älterer Mann. Und das war eigentlich so der erste richtige Jagdfilmer, glaube ich. Der Gutzi-Onkel.
Gut möglich. Also für mich ist natürlich der erste Jagdfilmer, den ich jemals wahrgenommen habe, Patrick Kastner. Also ja. Jagen weltweit präsentiert. Also diesen Satz werde ich aus meinem Gehirn nicht mehr streichen können. Ich habe damals die Filme so geliebt von Patrick. Das war wirklich heftig. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich ab und zu mit ihm halt Jagdfilme drehen darf, so, das macht mir einfach nur unglaublich happy. Und es ist immer wieder schön, wenn ich so auf unserer Drückjagd am Papas Stand vorbeikomme und da sitzt mein Vater mit Patrick Kastner. Die beiden lachen sich tot über auf dem Sitz, aber haben so richtig, die grinsen geisteskrank wirklich. Und freue ich mich immer drüber, dass der jetzt zusammen mit uns arbeitet.
Absolut, Patrick Legend. Definitiv.
Anders kann man es nicht sagen.
Anders kann man es echt nicht sagen. Aber ich glaube, Leon, also Hunter Fieber, war auch recht früh am Start, ne?
Aber da habe ich auch eine schöne Geschichte zu. Und zwar, da war ich auf dem Messestand in Dortmund und dann kam da so ein kleiner Junge an. Das war der Leon. Und der hat mir die Hand so, also wir haben uns die Hände geschüttelt und dann, Paul, wir müssen mal kurz reden. So, und ich so, okay. Also der wusste genau, was er wollte. Und dann meinte Leon nur, ja, Paul, was brauche ich für eine Kamera, was brauche ich für ein Mikro und. Dann habe ich so eine halbe Stunde mit ihm da gequatscht. Ja, und eine Woche später gab es Hunterfieber. Und zack. Der hat da dann direkt Nägel mit Köpfen gemacht. Ja. Schon witzig, wenn man sich so erinnert, so wie das alles gelaufen ist. Schon ein bisschen verrückt manchmal auch.
Hand Odiman, Gründungsmitglied auch, der Leon, wie auch Marius, ne? Wild Boar Fanatic. Der hat ja früher auch einiges gemacht.
Ja, also ganz früher war er sehr aktiv, weiß ich noch, aber ja, kann man bei ihm ja vollkommen verstehen, der hat halt noch sehr viel andere Sachen im Ohren.
Ja, aber zwischendurch kommt ja immer wieder auch heute noch auf Hunter Odiman ein Film von ihm und die sind dann tatsächlich auch immer wirklich sehr gut, ne? Ja. Ist halt auch ein herausragender Schütze, ne? Also diese Flintenjagden von ihm, das ist natürlich, da wäre man froh, wenn man so schießen könnte.
Ja, aber mit der Kugel schießt er auch richtig krass. Ja,
ich würde sagen, Marius ist eigentlich einer der besten Schützen von Hunt on Demand.
Ja.
Nichts zu sagen.
Also ich sag's mal so, Fakt ist für mich, also er ist halt auf jeden Fall der trainierteste Schütze.
Ja.
Also ich schieße auch relativ viel, aber halt nur in der Praxis und fast nie Stand. Bei Gerold das Gleiche und Marius, der perfektioniert die ganze Geschichte halt extrem viel auf dem Stand, so wie ich das mitkriege. Und ja, das ist einfach so. Training hilft unfassbar. Ja.
Ja, so ist es. Aber bleiben wir bei der Story.
Genau.
Und zwar, wie ging es denn dann weiter? Also, ihr wart auf YouTube mega erfolgreich. Bei uns allen anderen gingen die Followerzahlen auch nach oben. Das hat richtig Spaß gemacht. Man hat sich ja richtig einen abgefreut, wenn da mal ein Video kam, was dann mal 50.000, 100.000 oder noch mehr Aufrufe hatte. Eigentlich war es so eine die goldene Zeit der Jagdblogger in YouTube, oder?
Absolut. Und dann kam halt dieser Schockmoment, als auf einmal so dieses Symbol aufleuchtete, das Video ist gesperrt.
Ja, man muss dazu sagen, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, oder eigentlich doch, eigentlich doch. Schon. YouTube hat, wie jeden Monat ändern die ihre Nutzungsrichtlinien und irgendwann gab es halt mal Änderungen, die für die Jagd oder Jagdinhalte schwierig waren.
Ja, absolut. Und das Schlimme war dann, du hast dann angefragt an YouTube, was sollen wir quasi verändern, beziehungsweise du hast die Richtlinien durchgelesen und da stand dann explizit drinne, dass man Jagdvideos in dem Content Kontext zeigen darf. So. Ja. So. Und dann haben wir unsere Videos teilweise geschnitten, hochgeladen und dann wurde es halt entmonetarisiert. Also wir haben diesen Blog bekommen und dann dachten wir uns, na gut, dann müssen wir halt die ganze Sache umschneiden, sag ich mal. Dann haben wir das umgeschnitten, so dass man gar kein Blut mehr sieht, so dass man ganz wenig Waffe sieht, pipapo. Ja, und dann wurde das Video auf einmal monetarisiert und dann hast du dich gefreut, dachtest so, okay, ja gut, dann wollen sie es halt so und so. Na gut, dann lief das Video aber 3 Tage und dann wurde es doch wieder gesperrt. Und dann war diese doppelte Arbeit auch nochmal umsonst. Ja, das war eine ganz bittere Zeit, muss man wirklich so sagen.
Ja, man muss sagen, die YouTube-Richtlinien sind jetzt nicht so deutlich in Stein gemeißelt wie die 10 Gebote, sage ich mal, sondern es ist halt schwammig und lässt Raum für Interpretation. Und die Videos werden, glaube ich, automatisch gesperrt. YouTube hat halt so Algorithmen, die erkennen irgendwelche Sachen. Und wenn du dann gesperrt wirst, kannst du dagegen Einspruch erheben und dann überprüft das jemand manuell. Und dann bist du im Prinzip dieser Person ausgeliefert. Du weißt ja nicht, was sie für eine Gesinnung hat, ob die jetzt meinetwegen vegan lebt und alles, was mit toten Tieren zu tun hat, scheiße findet oder ob die sowas okay findet. Und ja, bist da dieser Willkür eben ausgeliefert.
Absolut.
Man weiß ja auch nicht, wie gewissenhaft jemand das dann prüft und wirklich, also ob da wirklich jemand sitzt, ist, glaube ich, manchmal auch fraglich. Aber neben dem, dass die Videos ja teilweise, also es gab ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder die wurden einfach komplett gesperrt oder die haben eine Altersbeschränkung bekommen, also dann erst irgendwie ab 18. Das heißt, nur noch Nutzer, die wirklich einen verifizierten YouTube-Account hatten, konnten überhaupt gucken. Ne? Oder es wurde halt, was meistens passiert ist, entmonetarisiert, also dass du kein Geld mehr durch Werbeeinnahmen erzielen konntest. Und damit, weil also bis zu diesem Zeitpunkt, wo das passiert ist, hatten sich ja viele von den Jagdfilmern schon echt professionalisiert, also neue Kameras gekauft, Mikrofone, alles mögliche an Equipment, Jagdmöglichkeiten organisiert. Und ab dem Moment gab es ja dann gar kein Geld mehr. Also nicht mal, ich sag jetzt mal, wie soll man es nennen, der Schadensersatz dafür, dass man so ein bisschen was filmt. Es gab ja dann gar nichts mehr dafür. Und was noch schlimmer war im Nachhinein ja dann, war, dass eben auch dieser Algorithmus einen so negativ betrachtet hat, dass man halt auch keine Aufrufe mehr bekommen hat, beziehungsweise einfach deutlich weniger. Ne? Und damit war das Game ja eigentlich gelaufen. Also im Grunde stand die Jagdfilmerei auf YouTube, in Deutschland zumindest, mehr oder weniger vorm Aus. Ne?
Ja, würde ich so zustimmen. Also das Ding war einfach, dass die Videos wurden dann nicht mehr vorgeschlagen. Also jeder von euch kennt das, man ist auf YouTube und dann guckst dir ein Video an und dann kommen danach halt Vorschläge für neue Videos. Und sobald dein Video irgendwie was mit Jagd zu tun hatte, wurde es nicht mehr vorgeschlagen. Und dann hatte auf einmal ein Weizenschweine-Video von uns, was ein Jahr vorher noch 1,2 Millionen Aufrufe gebracht hat, brachte dann halt 9.000. Und das war dann echt für den Arsch.
Ich meine, es ist ja auch nachvollziehbar, weil YouTube verdient Geld mit Werbung, die sie verkaufen an Werbetreibende. Und wenn dein Video eben für diese Werbung nicht mehr geeignet ist, dann ist es halt für YouTube nicht mehr interessant, wenn Leute damit halt Zeit verbringen. Und deswegen wirst du einfach nicht mehr vorgeschlagen und bist sozusagen raus aus dem System. Und ja, keine Werbeeinnahmen mehr, keine Aufrufe mehr. Du machst es ja auch eigentlich, damit es gesehen wird, damit sich Leute darüber freuen. Das ist ja der Antrieb gewesen. Wenn du vorher diese wahnsinnigen Aufrufzahlen hattest, dann ist das einfach, das macht dann keinen Spaß mehr.
Genau, und du wusstest ja nicht, was du dagegen tun kannst. Du standest einfach so da, du konntest nur mit den Schultern zucken und hast dir gedacht, scheiße.
Ja. Tja. Also ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich nicht so viel verdient wie ihr, aber ich habe in 10 Jahren YouTube, habe ich letztens nachgeschaut, ich glaube insgesamt vor Steuern 10.000 Euro verdient. Also jedes Jahr 1.000 Euro, kann man sagen.
Ja.
Steuer also, nicht berücksichtigt und.
Weißt du zufällig, wie viele Aufrufe du genau hast?
Weniger als ich auf jeden Fall. Paar Millionen, nur. Ich glaube, es ist im einstelligen Millionenbereich.
Okay, also wir haben, glaube ich, ein bisschen über 30 Millionen Aufrufe insgesamt. Und ich weiß es auch, also wir haben so knapp über die letzten Jahre, seitdem der Kanal gegründet wurde, glaube ich, 25.000 Euro damit verdient.
Verdient heißt in dem Fall, also da kam Geld rein, genau. Aber das ist.
Ja, exakt.
Also, Tim, du hast eben Schadensersatz gesagt, aber es hat nicht gereicht, um das zu deckeln. Nee, es war halt schön, ne? Es war schön, wenn da mal ein bisschen was reinkam. Du hast halt mit deiner Leidenschaft auch ein bisschen was zurückgekriegt. War schön gut. Aber ja, davon irgendwie leben oder Kosten decken, also nicht im Ansatz.
Keine Chance.
Nee, das war nicht möglich. Naja, auf jeden Fall, ich erinnere mich, also bei Jens und mir kam auf jeden Fall dann irgendwann der Moment, so 2017 irgendwann war das oder Ende 2016, wo wir echt gesagt haben, okay, das macht uns so keinen Spaß mehr. Wir geben uns hier so krass Mühe, Filme zu produzieren, auch so bei so Auslandsreisen wie in Serbien. Und dann haben wir da wochenlang an dem Schnitt gehangen und das noch verbessert und das noch. Dann lädst du den Film hoch und zack, ist es wieder gesperrt. Und das hat uns zumindest echt eine Zeit lang so frustriert, dass wir echt überlegt haben, das an Nagel zu hängen, das ganze Ding.
Ich glaube, vor der Entscheidung haben viele gestanden. Ich habe ja selber auch damals das neben dem Studium habe ich angefangen. Und danach im Studium, wenn man schon so ein bisschen in die Arbeitswelt eintaucht, habe ich das auch weiter verfolgt, auch mehr und mehr investiert. Aber irgendwie hat das dann, ja, es kam nichts mehr zurück, sage ich mal. Und dann habe ich auch überlegt, ja, wie geht's eigentlich damit weiter, wenn ich jetzt irgendwie arbeite in einem Job ganz normal und soll dann hier noch so viel Zeit und so da reinstecken. Am Ende wird es gar nicht gesehen. Da habe ich auch überlegt, ja, vielleicht macht man ja mal irgendwann ein, zwei Filme im Jahr, wenn man Bock hat. Aber ja, eigentlich war das genau die gleiche Entscheidung wie bei euch. Mache ich jetzt damit weiter oder höre ich damit auf?
Und ich glaube, in dieser Zeit ist dann aber so ein bisschen was passiert, so dass sich die Blogger teilweise vorher auch schon so ein bisschen zusammengerudelt haben. Ne? Ich glaube, Paul, ab wann habt ihr die Bloggerwoche bei euch gemacht?
Ja, das ist ganz witzig. Vor sechs Jahren gab es das erste Jagdblogger-Wochenende im Forstgut Reilmann. Und da hatten wir noch so Koryphäen dabei wie Cisei und Werner kocht wild und Hunterfieber. Tom August hatten wir dabei, Jäger-TV.
Ah, Jäger-TV, das war auch schön früher, habe ich gerne geguckt.
Genau, und so ging das alles los. Da haben wir sie alle mal zusammengebracht, Dreispross dabei, Jens dabei, ich weiß noch, Jan von Geartester, da waren sie alle dabei. Und da hat man sich das erste Mal beschnuppert.
Ich war richtig traurig, dass ich nicht dabei war, aber ich habe mein Gesicht halt noch nicht gezeigt, da konnte ich nicht mitmachen.
Du hast dich selber ausgeladen quasi. Ja, aber da haben wir uns alle so ein bisschen kennengelernt, so Kontakte. Ich glaube, also ich weiß auch noch, zu der Zeit habe ich dem Dreispross mal geschrieben, so, also ich kannte den damals noch nicht, habe geschrieben, so, hallo, lieber Dreispross, sag mal, ist das bei dir auch so, dass die Reichweiten alle so einbrechen und so? Und dann schrieb er so, ja, haben wir uns mal unterhalten, was man so machen kann. Aber da haben wir uns alle so ein bisschen schon mal kennengelernt. Und das war ja für das, was dann ein Jahr später kam, extrem wichtig, dass das eben so war. Und jetzt kommen wir, Paul, sozusagen zur Geburtsstunde von Hand on Demand.
Genau, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, obwohl Alkohol im Spiel war. Da saßen wir in Kroatien am Lagerfeuer und haben uns erstmal unser Leid geschildert und haben festgestellt, dass es uns ja allen gleich geht. Mhm. Und dann wuchs dieser Gedanke, sowas zu machen wie Jäger Prime, weil das gab es ja schon. Und dann war auf einmal, ja, der Tim da und der meinte, jo, machen wir.
Lass mal sowas machen. Ja, also ich erinnere mich noch an den Satz, also wir saßen da jetzt zusammen, du und dein Bruder, Jens und ich, da in Kroatien, schön am Lagerfeuer. Ja, wie du gesagt hast, haben wir uns gegenseitig da unser Leid geklagt und so ein bisschen philosophiert. Und dann fiel auch irgendwann der Satz so, ja, so ein Netflix für Jäger, das wär's doch, ne? Und ja, irgendwie waren wir uns da unfassbar schnell einig, dass wir irgendwie sowas machen müssen. Und was ich total geil finde, ist, es gibt auch sogar ein Bild davon, wo wir vier da sitzen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gemacht hat, aber irgendwo existiert dieses Bild noch, wie wir da hocken.
Ihr müsst es mal rauskramen, dann posten wir es auf Instagram. Und ich war selber nicht dabei, ich bin auch scharf drauf.
Ja, also da ist es passiert. Da ist es passiert.
Bei einer Veranstaltung von Swarovski. An der Stelle können wir auch mal kurz Danke sagen, dass die uns da eingeladen haben nach Kroatien auf diesen Schießplatz, weil das war auch ein richtig krasses Event, wenn du dich erinnerst, Tim, wie wir da auf 1000 Meter geschossen haben und so mit dem DS-Glas und alles. Das war schon cool. Vor allen Dingen muss ich an der Stelle, kann ich mich erinnern, das war so krass. Und zwar habe ich das 850 Meter Ziel mit Gerold, haben wir da ein bisschen rumgeschossen. Ich glaube, wir haben so 5-6 Schuss gebraucht, ehe wir das dann mal so getroffen hatten, und dann werde ich es nie vergessen, dann stand Marti hinter mir und viele kennen sie von euch, Jägerdirn, die Freundin von Marius, und dann, ja, sie möchte auch mal, dann hat sie sich hingelegt mit der 300 Winmag, ich habe ihr kurz erklärt, wo sie anhalten muss, und dann schießt sie und trifft einfach mit dem ersten Schuss auf 850 Metern den Fußball. Also ein großes Ziel, und ich dachte, Alter, was ist mit ihr los?
Marti ist auch eine Maschine.
Ja, gutes Schießduo sind die beiden. Ja, da ging es auf jeden Fall los, Hand on Demand. Also ich glaube, der Name ist dann irgendwann natürlich erst später entstanden. Aber ja, dann ist natürlich erstmal viel zu tun, ne? Also in Deutschland eine Gesellschaft zu gründen und so weiter und so fort, da müssen 1000 Verträge gemacht werden. Das hat dann auch schon mal ewig gedauert. Und dann haben wir uns witzigerweise auch in Hamburg eine Agentur ausgesucht, die einem Freund damals von mir gehörte. Und die habe ich dann mal gefragt, hör mal, könnt ihr uns so eine Videoplattform machen für so Jagdvideos und ein bisschen Bezahlsystem drin und so. Und dann sagte der so, ja, ist gar kein Problem, mach ich dir für 10.000 Euro. Ja, haben wir uns gedacht, ja super, kommen wir mit der Stammeinlage von der GmbH super hin. 25.000 Euro einzahlen, 10.000 Euro Plattform machen und so weiter und so fort. Naja, und dann fingen wir an, das zu entwickeln, wie sich, glaube ich, jeder vorstellen kann. Am Ende hat das Ganze natürlich das X-Fache von dem gekostet, was da am Anfang angekündigt wurde. Aber was viel interessanter war, eigentlich dann die Leute zusammen zu bekommen, weil die Idee von Hunt on Demand war ja nicht Hunter Brothers und Hunting Room, sondern eine Jagdvideo-Plattform für Filmemacher, wo es eben nicht diese Restriktionen gibt und diese Wahllosigkeit von YouTube. Und dann wird's ja auch nochmal spannend.
Genau. Ja, da in der Zeit haben wir viel telefoniert, würde ich mal behaupten. Aber ich glaube, da warst du sogar noch ein bisschen fleißiger, Tim. Also da war ich dann schon so glücklich, als ich gehört habe, boah, Jagen NRW ist dabei. Ist geil.
Oh, Jagen NRW war aber auch der härteste Hund von allen.
Also ich werde nie vergessen, wirklich. Oh. War das kritisch mit dem Jungen?
Ich muss sagen, ich hatte Schiss davor, weil ich habe ja eben erzählt, gut, man stand schon sowieso vor dieser Entscheidung, das läuft alles sowieso nicht so mega geil auf YouTube und mache ich da weiter, mache ich nicht, aber wenn ich jetzt da mitmache, dann am Ende klappt das nicht und dann ist es auf jeden Fall vorbei. Und ja, Tim, wir haben so lange telefoniert, glaube ich, da habt ihr mich auch mal im August, glaube ich, in die Eifel eingeladen, dann war ich das erste Mal bei euch, habe mit Jens noch so ein Schwein geschossen und da habe ich irgendwann gesagt, ey, komm, weißt du was, ich gebe den Ruck, ich mache einfach mit, was hast du zu verlieren?
Ich kann mich sogar noch an den Moment erinnern, da saßen wir nämlich bei uns in der Yachthütte auf dieser Couch zusammen und haben gequatscht und da hast du dann irgendwann gesagt, ach komm, scheiß drauf, ich bin dabei. irgendwie so war das gewesen. Obwohl im Nachhinein als harter Hund hatte ich, glaube ich, noch einer eingeholt und zwar der Felix.
Ja, stimmt.
Das war ja auch eine anstrengende Nummer, den davon zu überzeugen. Aber auch, also bei Dreispross war es auch nicht einfach. Muss ich sagen, also der war auch sehr, sehr kritisch und hat viel, viel gefragt. Aber ja, ich glaube, jetzt am Ende hat sich für alle herausgestellt, dass das eine gute Idee war. Aber was damals natürlich auch kritisch war, wir waren ja so First Mover quasi in der Branche. Paul, du hast gesagt, so Jäger Prime gab's, aber das war natürlich was, gut, ihr wart da mal als Blogger, so als einzige Blogger, aber ansonsten waren das ja alles so normale Produktionen. Und unsere Idee war ja ein bisschen anders, dass man wirklich so komplett selbstständige, bekannte Filmemacher irgendwie zusammenpackt, also Blogger auf diese Plattform, hat sich davon dann so ein bisschen unterschieden. Ja. Aber also ich habe eher so an Netflix gedacht als an Jäger Prime, als ich das erfunden habe.
Ja, vor allem war mir gleich klar, wenn man sowas gründet, man braucht einfach viele Filme und man braucht gute Filme und halt regelmäßig geile neue Filme. Und das war halt auf dieser besagten anderen Plattform so einmal im Monat ein Film, so damit lockst du keine Leute, so das ist einfach zu wenig und das war mir relativ schnell klar und deswegen brauchten wir viele fleißige Helfer.
Ja, und die kamen dann zum Glück ja alle, aber als wir angefangen haben, ich glaube, wir waren vier oder fünf, ich sag jetzt mal Gründungsfilmemacher, Blogger dann auf der Plattform und wir haben ja dann angefangen mit 8 Euro im Monat und da waren anfänglich dann, glaube ich, gab's so 4 oder 5 Filme im Monat, würde ich sagen. Und ja, jetzt heute sind wir bei 10 Euro im Monat oder 9,95 €. Und ja, jetzt bewegen wir uns da plus minus 15 Filme jeden Monat, ne? Also wir haben uns da schon massiv gesteigert, natürlich aber auch durch neue Publisher, die dann auch wieder neuen Wind reingebracht haben in die Nummer, ne? Muss ja auch vielseitig sein. Das finde ich halt so schön, dass es so viele unterschiedliche Leute dann auf Hand on Demand gibt, ob es jetzt ein Jungjäger ist oder ein alten Jäger und alles, was dazwischen ist.
Das ist für jeden was dabei, kann man sagen. Ja.
Jetzt haben wir natürlich im Moment übersprungen, wo es dann wirklich offiziell wurde, wo wir sozusagen die Katze aus dem Sack gelassen haben. Das fand ich auch sehr spannend und war auch keine leichte Zeit, so die ersten Wochen, muss ich sagen.
Nee. Ja, also eigentlich, es ging als wir es dann gedroppt haben, also dann haben wir ja, die Seite ist online gegangen, wir haben alle ja diesen Trailer hochgeladen, den wir da produziert haben, und da weiß ich noch, da saß ich mit Jens bei mir in der Bude auf dem Sofa am Laptop, und am Anfang war es so, wenn sich jemand bei Hand und niemand angemeldet hat, habe ich immer eine E-Mail bekommen, und da macht so ein Laptop ja immer so ein Geräusch. So, und die Seite ging online und dann passierte erstmal 10 Minuten nichts. Und ich dachte so, scheiße, ist die Seite abgestürzt, funktioniert irgendwas nicht, können die Leute sich nicht anmelden. Und dann auf einmal ging's los. Ding, ding, ding. Und irgendwann war der Laptop nur noch am Dingeln. Also die ganze Zeit, es hörte nicht mehr auf, weil sich da irgendwie am ersten Tag haben sich, glaube ich, knapp 800 Leute sofort angemeldet bei der Plattform, weil sie unbedingt wissen wollten, was da los ist. Und ja, dann gingen die Späßchen aber los, weil die Agentur, mit der wir da anfangs zusammengearbeitet haben, so ein bisschen, oder wir alle unterschätzt haben, wie viele Leute da Interesse dran haben, weil die Server sind halt reihenweise abgerauscht, weil die nicht damit klarkamen, dass so viele Leute auf der Seite waren, sich angemeldet haben, die Videos geschaut haben. Und ja, da waren die ersten Monate oder ich würde fast sagen, die ersten Jahre ist es andauernd passiert, auch wenn irgendwelche großen Filme hochgeladen wurden, die dann viele Leute gleichzeitig gucken wollten. Es ist andauernd abgerauscht, die Seite. So bei Weizenschweinen so immer eigentlich, auch so bei der ersten Drückjagd des Jahres, so es ist alles in die Luft geflogen. Und ja, das war eine spannende Zeit. Also das war auch wirklich unfassbar viel Arbeit, dann mit so einer Agentur dann immer zu kommunizieren und dann wieder neuer Programmierer und so weiter und so fort. Das war schon hart, und da bin ich wirklich auch vielen Abonnenten dankbar, dass sie uns da trotz anfänglicher Schwierigkeiten so die Treue gehalten haben. Ne?
Ja, absolut, absolut.
Ja, ich glaube, über deinen Coup, den du gelandet hast, haben wir schon gesprochen mit unserem Programmierer Daniel. Aber da ist wirklich, das hat nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Und wenn ich überlege, was für alltäglichen Schwierigkeiten auch wir Publisher uns dann halt rumgeschlagen haben damals, dass man Filme nicht hochladen konnte, es gab überall Fehler und sonst was, das war wirklich anstrengend. Und gefühlt mit den Agenturen, das waren immer so lange Kommunikationswege, da ist nichts passiert, das war auch für uns sehr anstrengend manchmal. Aber jetzt ist das echt richtig, richtig gut geworden. Also es macht Spaß jetzt.
Seit Daniel jetzt ja schon auch knapp 2 Jahre bei uns ist, hatten wir keinen einzigen Serverabsturz mehr.
Ja. Danke, Daniel. Danke, vielen, Daniel. Vielen Dank an der Stelle. Wirklich einer der wichtigsten überhaupt.
Absolut, absolut. Und da kann man sich wirklich auch auf die neue Seite freuen, die jetzt ja in den nächsten Monaten online gehen wird. Wir haben einiges verbessert, neue Funktionen und so weiter und so fort. Also das wird dann nochmal schöner. Und wir kriegen so einen ganz bestimmten Modus auf der Seite, den man aktivieren kann, wenn man will. Dann sieht das auch richtig schick aus.
Spannend, ich freue mich drauf.
Ich bin auch gespannt. Ich kenne die Seite noch gar nicht. Aber
ich auch nicht. Ja, ja. Lassen wir uns mal überraschen.
So war die Story von Hand on Demand, ne?
Gibt es noch Fragen?
Gibt es noch Fragen? Schreibt es in die Kommentare.
Genau, auf jeden Fall, glaube ich, war das gerade spannend. Also den ein oder anderen coolen Fact haben wir, glaube ich, gebracht. Also, dass die Leute jetzt mal auch ungefähr sich vorstellen können, wie das passiert ist und dass es nicht einfach nur so war, dass Tim Hünemeyer sich gedacht hat, scheiße, ich muss jetzt irgendwie mal richtig viel Geld verdienen. So war es nicht.
Nicht ganz. Nee, also wir wissen das ja alle, also der Antrieb, Videos zu machen und Jagdvideos zu machen, kam einfach aus einer krassen Passion und Leidenschaft heraus. Und Hand on Demand kam im Grunde aus einer Not heraus, in der wir gesagt haben, okay, wie schaffen wir es, für Jäger in Deutschland oder auch international eine Videoplattform zu errichten, wo man wirklich jagdlich alles zeigen kann, was relevant ist, wo man auch mal Sachen zeigen kann, die unter die Haut gehen, die für die Öffentlichkeit vielleicht nicht geeignet sind, weil sie einfach ein bisschen zu krass sind. Wo können wir Jäger uns frei bewegen und zeigen, wirklich authentisch zeigen, wie Jagd geht und funktioniert? Und das war der Antrieb, diese Plattform zu machen. Und dass so eine Plattform aber natürlich Geld kostet, also die zu unterhalten, weiterzuentwickeln und auch so zu machen, dass es für die Leute ja und unterhaltsam, lehrreich und Spaß, cool ist, sich diese Videos anzugucken. Das bedeutet halt mega viel Arbeit so, ne? Und wir sind jetzt von, wir machen mal eben eine Video-on-Demand-Plattform von so ein paar, ich sag jetzt mal, jungen Bloggern, die so eine Idee haben, sind wir jetzt ein Unternehmen geworden. Ruven, du bist bei uns angestellt, der Daniel als Vollzeitprogrammierer, Tamara jetzt als Vollzeitmitarbeiterin. Wir arbeiten mit zig Agenturen und Dienstleistern zusammen, um ja dafür zu sorgen, dass wir alle geile Jagdfilme sehen können, ne? Und das steckt dahinter. Und natürlich muss man davon irgendwie auch dann leben können am Ende des Tages. Sonst kann man das nicht machen, weil es halt einfach ein Fulltime-Job ist.
Ja, und wir dürfen alle nicht vergessen, wisst ihr, wie fürchterlich viel ich auf Jagd gehen muss? Ich halte das fast nicht mehr aus. Ja. Leute, wirklich, der Weizenschweinedreh, der sitzt mir immer noch in den Knochen. Wobei, ja.
Die vielen tausend Mückenstiche, die du über dich hast ergehen müssen.
Ja, aber dieses Jahr muss ich ehrlich sagen, boah, das war 10-mal einfacher als letztes Jahr. Leute, ihr könnt euch auf einen geilen Film freuen.
Ich muss auch sagen, das haben wir auch prophezeit, Tim. Also wir haben, glaube ich, im September, Oktober haben wir einen Podcast gemacht, da habe ich gesagt, bleibt ruhig, Leute, es gibt nächstes Jahr wieder mehr Sauen. Und das sind mehr Sauen. Ja. Aber um das nochmal abzuschließen, ich muss das auch sagen, aus publisher Sicht, es ist wirklich sehr schätzenswert und ich bin auch dankbar dafür, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt, weil ich habe Filmprojekte realisieren können oder auch durchführen können, da hätte ich vorher nur von träumen können. Also du kannst auch jetzt mal richtig investieren in so einen Film und auch was Geiles auf die Beine stellen. Es geht ja am Ende nicht darum, okay, wie verdiene ich Geld, sondern wie mache ich einen geilen Film. Ja. Und dass da am Ende auch was bei rumkommt, das ist wirklich ein Traum. Und ich weiß noch, wie ich damals auf dem Sofa gelegen habe an Weihnachten und sowas und habe mit meinem Bruder zusammen sowas wie Hirschjacht in Berleburg geschaut von Hunters Video. Aber jetzt, heutzutage, ich habe jetzt mit Patrick Rath aus Bad Berleburg selber zwei Jagdfilme gedreht über Hundeausbildung und das ist doch irgendwie richtig geil. Damals hat man das sich angeschaut, hat geträumt von Jagdfilmen, fand das geil und jetzt sind wir diejenigen, die sowas machen.
Absolut, also an der Stelle muss ich auch so sagen, für mich absoluter Traum. Also wenn ich jetzt immer wieder das Beispiel mit dieser Maraljagd, die ich da letztes Jahr mit meinem Bruder gemacht habe, so, das war mein absoluter Lebenstraum so und ich bin halt unfassbar dankbar, dass ich das realisieren konnte und das wäre ohne Hand on Demand, wäre es halt nicht gegangen. Also das ist halt schon eine kostspielige Geschichte so und ja.
Ja, auch diese Gemeinschaftsproduktion, also die Rückjagd des Jahres, die Jurassic Helena-Geschichten, Eifel-Krimi-Sachen, also diese Filme, die ja die beliebtesten Filme mit auf Hand on Demand sind, das wäre ja wirklich nicht ansatzweise möglich gewesen ohne Hand on Demand. Und die Qualität allgemein, auch Ruven bei dir von den Filmen, du hast es ja eben auch schon gesagt, das wäre alles nicht gegangen. Ja. Und von daher, ja, ich bin ja selber auch dankbar dafür, dass es gibt, weil ich ja selber auch Bock habe, Jagdfilme zu gucken. Und ja, ich glaube, da haben im Grunde alle mit, also alle, die sich irgendwie für Jagd und Film interessieren, haben damit gewonnen.
Weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, aber ich glaube, es macht mir jetzt schon Spaß, so alte Filme anzugucken, wo man mal so ein richtig geiles Abenteuer hatte und einen emotionalen Film davon hatte. Aber ich glaube, so in 20, 30, 40, wie auch immer 50 Jahren, wenn wir zurückschauen und dann diese Filme uns selber anschauen, das ist, glaube ich, in Gold nicht aufzuwiegen, wenn man da seine eigenen Erlebnisse nochmal sehen kann. Also,
ja. Hammer. Ist, was ich auch so immer wieder denke und was die Leute mir auch immer schreiben, ist halt, wenn Gerold und ich halt mit meinem Vater los sind, ne, mit unserem Vater. Und also das ist schon schön, sich sowas anzugucken, sag ich mal. Und ich weiß, irgendwann werde ich das noch also so krass wertschätzen. Ja, genau. Ja.
Alles konserviert.
Ja, hoffentlich für die Ewigkeit. Ich bin mir da ja nicht so sicher beim Internet. So ganz ehrlich. So.
Ob sich das wirklich durchsetzt.
Nicht, ob sich das durchsetzt, sondern ob das wirklich so. Ich kann mir das auch so schlecht vorstellen, dass das wirklich irgendwo wirklich für immer gespeichert ist. Weil es ist halt keine Steintafel so.
Deswegen immer schön Daten sichern, doppelt und dreifach auch.
Ich sag Daniel nochmal, er soll ein Backup machen.
Genau. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man so eine Festplatte hat, so kann man eine Festplatte einfach für 50 Jahre in den Schrank stellen, die dann an einen USB-Stick irgendwo wieder anschließt und dann funktioniert die? Wisst ihr das?
Ja, theoretisch ja. Ich glaube, das Problem ist halt, wie früher, also früher hatten wir CDs oder so eine Floppy-Disk und das kannst du auch nirgendwo mehr einschmeißen, weil die PCs und so haben diese Laufwerke gar nicht mehr. Deswegen muss es halt irgendwo als Datei, glaube ich, liegen haben. Und das Problem an Festplatten ist, die sind empfindlich, ne? Wenn du die hinschmeißt, das ist mir schon mal passiert.
Kaputt.
Ja. Eigentlich brauchst du eine SSD. Ja. Teuer, schnell, aber sicher.
Ja, nur Datenverluste, das tut schon
echt. Der Albtraum.
Haben wir schon einiges durch.
Ja, das ist so.
Aber das wäre nochmal ein anderer Podcast, wo ich nur erzählen könnte, was wir schon an Material verloren haben. Also den stärksten Drückerkeiler, den ich in meinem Leben erlegt habe, mit 124 Kilo, schön auf so einer riesen Fläche in der Jennersdorfer Heide, wirklich traumhaft, so mit Kopfstand, den habe ich eigenhändig 20 Sekunden nach dem Abschuss wieder gelöscht. Auf der Kamera.
Oh. Also
mit diesem fucking Touchscreen, weil meine Hände so kalt waren und ich stand danach auf dem Drückjagdstand. Ich hatte noch 5 Frischlinge dazu geschossen und ich stand da mit meinen 6 Schweinen und hatte Tränen in den Augen.
Das waren keine Freundentränen.
Bild für die Götter, wirklich.
Ja.
Scheiße.
Ja.
Okay, aber dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Filmen, die wir haben. Und zwar zu den Top 3 Filmen des Monats, oder?
Die Top 3 Filme des Monats.
Dann würde ich sagen, machen wir es heute einfach mal einfach. Wir sind 3 Leute und nehmen 3 Filme, jeder ein.
Was ja, da darf ich jetzt wirklich mitmachen. Ich dachte so, diese Filme bewerten, das wäre komplett euer Ding, aber also da habe ich da auch echt Mitspracherecht.
Paul ist dabei.
Ja?
Ja.
Oh, dann fange ich aber auch direkt an. Ja. Ich fange direkt an, weil es ist für mich halt immer wieder, ich habe es in diesem Podcast ja schon mal erwähnt, wirklich Patrick Kastner, Mann, also ich muss mir das angucken, was er so macht und weiß ich nicht, wenn ich seine Filme angucke, dann kriege ich einfach so Gefühle von früher sozusagen und wenn Diana es gut meint, auf Muffel und Hirsch in Ungarn mit Herrn Hünemeyer, da habe ich mir angeschaut und dachte mir, diese Kameraführung und dieses Wild und dieser tolle Widder und diese fetten Hirsche, die da einfach stehen. Also ich fand den Film echt genial und an der Stelle danke Patrick dafür und das sollte meine Meinung dazu gewesen sein.
Ja, also ich fand den Film auch klasse. Ich finde das ja sowieso herausragend, wie Patrick mit meinem Vater da immer unterwegs ist. Die haben jetzt ja, glaube ich, schon 10 Jagdreisen oder so zusammen gemacht und verstehen sich so gut. Das kommt manchmal irgendwie in den Filmen nicht so rüber, was die für eine Freude zusammen haben, weil mein Vater da irgendwie auch ein bisschen, ja, der ist jetzt nicht so die Kamerasau, der ist da ein bisschen zurückhaltend, aber wer meinen Vater kennt, der weiß über abnorme Trophäen freut er sich wirklich einen Ast und ja, in dem Film hat er wirklich an einem Morgen 2 herausragende Trophäen erlegen können.
Ja, dann mache ich mal eben schnell den Platz 2. Ist gar nicht so leicht, weil es waren noch wirklich viele Filme dabei jetzt, so Bockjagdfilme und so, mit richtig witzigen Momenten auch. Also in eurem Film, Paul Gerold, du hast ein paar Kommentare abgelassen. Ich konnte nicht mehr, aber ich nehme jetzt einfach mal von euch, Tim, Afrika Kapitel 1, das Gnu. Allein schon für das Intro nämlich. Das hat mich wieder direkt abgeholt in die Zeit auf dem Immenhof im April und ja, fand ich geil und deswegen Platz 2.
Hey.
Hey, guten Abend.
Mann.
Wo steht der Drachenbulle?
Hey. Jetzt. Schieß.
Da war ich total stolz, Rufen, als du mir geschrieben hast, boah Tim, das Intro, der Trailer ist ja mega geil. Also Lob von dir kriegt man ja nicht alle Nase lang, zumindest was filmische Arbeit angeht. Und da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Und die Afrika-Reihe geht weiter. Ich bin gerade im Schnitt für Teil 2, Teil 3, Teil 4. Vielleicht kommen wir sogar zu Teil 5, weil es wirklich jeden Tag da so viel zu sehen gab und wir so viel Material angefangen haben. Und da kann man sich, glaube ich, noch weiter ganz, ganz schöne Filme aus vom schönen Immenhof aus Namibia freuen. Das war eine tolle Zeit.
Ja, Tim, dann, was ist dein Favorit?
Ach ja, also ich habe auch wirklich euer Abnorme Böcke Spezial sehr gefeiert, muss ich sagen. Aber mein Top-Film dann unter den dreien ist tatsächlich ein Film vom Wildling. Nicht, weil der Film filmisch so gut gemacht ist, aber weil eine Erlegung von 2 derart abnormen, hammerbraven Böcken an einem Platz auf so eine kuriose Art und Weise dann doch echt was Besonderes ist. Da war der gute Philipp mit meinem Freund Frank Riesen unterwegs in Polen zur Blattjagd und also die Szene muss man sich eigentlich angucken, ist einfach unglaublich, dass auf einem Platz 2 so wirklich kapitale, abnorme Böcke stehen. Das fand ich schon wirklich spannend.
In Polen ist bocktechnisch einiges möglich. So. Also ich liebe es, in Polen auf Bockjagd zu sein. Es ist einfach das Schönste auf der Welt. Also nicht das Schönste auf der Welt, aber es ist schon ganz weit vorne. Da erlebt man wirklich Sachen phänomenal. Und wenn du dann hinter diesem Piepmatz Gerold stehst, der dir wirklich die ganze polnische Land da voll piept und links und rechts springen die Böcke, das ist schon, ist herrlich.
Also sagen wir mal so, ich freue mich auf den 6. August, da werde ich nämlich in Krakau morgens landen und dann 4 Tage wieder Blattzeit machen können. Also da freue ich mich auch unglaublich wieder drauf.
Wir machen dieses Jahr 10 Tage Blattjagd. Oh. Vom 1. bis 10. August durch, jeden Tag.
Das ist aber auch krass, wie man sich so vor der Blattzeit auf dieses Piepen freut und wie man sich nach der Blattzeit wieder hört, das wieder ein Jahr nicht hören zu müssen.
Das tut schon manchmal weh in den Ohren. Vor allem, wenn du nach dem Morgenausgang so nach einem schönen polnischen Frühstück so im Bett liegst und du denkst dir, warum piept das hier immer noch? Aber es ist einfach dein Gehirn, was immer noch diesen Ton abspielt und denkst, hör auf. Gerold, hör auf zu blatten. Und dann weckt er dich aber auch nach 3 Stunden Schlaf, steht dein Bruder einfach auf in diesem polnischen Ehebett da und piept dir einfach ins Ohr und sagt, Paul, es geht wieder los.
Aber das ist dasselbe, wenn du den ganzen Tag irgendwie angeln warst mit so einer Pose und auf diese Pose geglotzt hast und abends im Bett liegst und die Augen zumachst und immer noch diese Pose vor dir siehst.
Genau, absolut. Das ist genau das, auch Dammwildbrumpf. Ich höre das Rübsen dann die ganze Zeit. Das ist auch richtig.
Ach, herrlich. Ja, cool. Guck mal, haben wir die Top 3 Filme des Monats zusammen gemacht. Herrlich.
Ja, es gab noch ein paar News, Tim.
Ja. Willst du uns updaten? Es gab Neues von unseren Partnern und vor allen Dingen auch ein Gewinnspiel im Hunting Club.
Neues von Hunt on Demand.
Ja, hau mal raus.
Und zwar gibt es ab dem 17. Juli von unserem neuen Partner Halder Push and Go was zu gewinnen. Und zwar im Wert von ca. 500 Euro ein Gewinnpaket mit einem Multi-Adapter, einem Riemenbügel-Set und einem Gurtalarmstopper. Jetzt habe ich Frage an euch. Was ist ein Gurtalarmstopper?
Gurtalarmstopper.
Keine Ahnung, aber also das wird schon irgendwie... So ein Rollgewehrriemen, hat das damit was zu tun vielleicht?
Fiept es auch?
Kann es auch fiepen? Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass einer von euch das weiß.
Ja. Nee, aber wir werden bald Aufklärung leisten, denke ich.
Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Also vom 17. bis 30. Juli gibt es das Gewinnspiel im Hood Club. Und ja, Push and Go auf jeden Fall, also man kennt das ja auch, ne? Also es ist ja an vielen Gewehren auch werkseitig schon montiert, dieser Adapter, aber die Firma Halder und dieses Push and Go-System sagt einem jetzt erstmal, glaube ich, also mir hat das erstmal nichts gesagt, bis ich dann gemerkt habe, oh, das ist ja an meiner Knarre auch dran. Und das haben viele, aber ja, lohnt sich, besonders so für Schießstandsachen oder Drückjagd, wenn man sagt, man will mal schnell den Gewehrriemen abhaben, dafür ist das echt klasse. Schaut da gerne vorbei im HOD-Club. Und dann gibt's auch noch ein Messer-News von Puma. Und zwar haben die so eine Art Umfrageabstimmung gemacht für das Gear-Tester-Messer. Und das gibt's jetzt bei pumaknives.de zu kaufen. Ist echt ein schönes Messer, ist so fluoreszierend, dass man das auch mal wiederfindet nachts, wenn man unterwegs ist auf Saujagd oder so. Schaut da auch mal gerne rein. Link findet ihr bei uns im Newsbereich auf der Website.
Ich weiß gar nicht, wie viele Messer ich schon im Wald verloren habe. Ist echt unfassbar, was da an Geld irgendwo verloren liegt. Also ich glaube, du könntest mit so einem Suchgerät, was auch schön fiept, könntest du durch den Wald laufen und du findest da einige Schätze, glaube ich.
Rufen, du bist, hast aber auch ein Talent dafür, grundsätzlich Sachen im Wald zu vergessen.
Oh ja, hör auf, ey.
Ja, solange es die Karre nicht ist, ist es auch egal.
Ich bin auch schon mal zu drück, ich dachte, gefahrt mein Gewehr zu Hause vergessen. Das habe ich auch schon geschafft.
Nein. Das hast du schon geschafft?
Ja, das habe ich schon geschafft.
Alter. So Munition und so, dass du dir vom Nachbarschützen ein bisschen 3006 leistest oder so, das habe ich auch schon durch, aber Karre vergessen, nee, das ist mir nicht passiert.
Ja. Solange sie im Schrank sicher steht, ist ja alles gut, aber naja.
Ist so.
Trotzdem unangenehm.
Rufen, ich habe aber noch eine Frage an dich.
Ja, hau raus.
Was ist denn jetzt mit der Karnisfluh und dem Steinbock?
Ja, was ist mit der Karnisfluh und dem Steinbock? Ich habe ja schon einen Newsartikel geschrieben auf Hunt on Demand.
Mhm.
Der Film ist fertig. Und wir haben uns den Film angeschaut, unter der Karnisfluh sozusagen, auf dem Vorsäß. Mit 50 Leuten haben wir da eine private Premiere gemacht. Und das war wirklich Gänsehautatmosphäre, sage ich mal. Also wir haben da nach Sonnenuntergang den Film begonnen. Es war ein schöner, lauer Sommerabend. Wir haben Bier dabei getrunken, Würstchen gegessen und es haben die Leute eine Stunde 15 Minuten auf den Fernseher geschaut. Es hat keiner irgendwie getuschelt oder, weiß nicht, sich langweilig abgewendet, gelangweilt abgewendet. Und es gab auch ein bisschen hier und da Szenenapplaus sozusagen, weil es auch ein paar witzige Momente gab. Und am Ende waren, glaube ich, alle wirklich überwältigt, was wir da erlebt haben. Das kann man, denke ich, schon sagen.
Jetzt will ich den aber auch sehen.
Ich habe ihn auf dem Laptop, Paul. Oh.
Aber jetzt, wie ist das jetzt? Also jetzt wird beratschlagt, ob man das, den Film veröffentlichen soll oder nicht oder ob noch jemand was dagegen hat. Was ist denn jetzt Status quo?
Ja, wir wollen auch noch ein paar Gespräche führen und uns da beratschlagen. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass wir den Film ja auf jeden Fall der Öffentlichkeit zeigen können. Denn wir haben da nichts zu verstecken. Und ja, vielleicht ist ja ein Jahr später ist ein guter, könnte ein gutes Datum sein, glaube ich so.
Genau. Und ich hoffe, dass dann die Bild-Zeitung auch darüber berichtet.
Ja. Die Wahrheit. Was ist wirklich geschehen an der Karnisflug?
Ja, grundsätzlich wollte ich auch noch mal anmerken an die Leute, die hier zuhören. Es gibt ja auf Hand on Demand die Möglichkeit, auch den Podcast zu kommentieren. Also wenn ihr hier irgendwie Feedback für uns habt oder auch Fragen habt, schreibt das gerne da rein. Dann gehen wir da in den nächsten Podcast-Filmen, die nächsten Podcast-Folgen gerne drauf ein.
Genau, mich würde persönlich interessieren, ob ich nochmal mitmachen soll oder ob ich wirklich komplett raus bin.
Jetzt wirklich komplett raus.
Also, ich habe eine Frage, Tim.
Ja?
Wir haben ein neues Abo-Modell, stimmt das?
Ja.
Wie kann ich denn da abonnieren? Was gibt's da für mich?
Wir haben jetzt das Hand-on-Demand-Spar-Abo. Und das ist für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich schaue nicht so viele Filme oder ich will nur mal hier und da einen Film schauen. Das ist nämlich deutlich günstiger. Das kostet nur 5,95 Euro im Monat. Und dafür kann man dann 5 Filme schauen, ausgewählte. Das ist dann so on-demand verfügbar. Ja, man kann da nicht alle Hand-on-Demand-Funktionen nutzen, aber für Leute, die nur hier und da mal einen Film schauen wollen, ist das, glaube ich, eine gute Alternative. Deswegen haben wir das gemacht.
Ja, keine schlechte Idee, finde ich.
Ja, wird auch ganz gut angenommen, müssen wir sagen. Da jetzt nach, ich glaube, jetzt ein, zwei Wochen ist es online. Funktioniert sehr gut, gibt einige, die das mögen. Aber das Premium-Abo ist natürlich ja, das Abo der Wahl, ist ja gar keine Frage.
Also 5 Filme wären mir persönlich jetzt ein bisschen zu wenig.
Ja, ja, das ist ja eigentlich ein Abend so, ne? Normalerweise. Deswegen.
Das ist schnell durch. Aber Paul, um auf dich zurückzukommen, ich fand das richtig herrlich, dass du hier im Podcast dabei warst. Oh. Ich fand, das hat richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, dich fragen wir jetzt öfter mal an.
Oh, danke, danke. Also wirklich hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte was Vernünftiges sagen und mich vernünftig artikulieren. Ich bewundere das immer, wie sauber ihr sprecht und so. Das ist ja wirklich nicht so einfach. Ja, und ja, ich bin gerne wieder dabei und gerne dann auch mal so über richtig jagdliche Themen können wir uns unterhalten. Habe ich auch mal wieder Bock drauf. So, ich muss wirklich so sagen, jetzt es geht Richtung August und ja, jetzt geht das bald los. Ich habe neulich Feisthirsche gesehen. Ah, es kribbelt.
Paul ist heiß wie Frittenfett, das merkt man richtig. In dem ist eine innere Unruhe ausgebrochen in dieser sauren Gurkenzeit Juni, Juli.
Saure Gurkenzeit, ich habe halt nur Böcke in Polen geschossen beim OCC und ein bisschen Weizenschweine gejagt. Also ich bin auf Entzug, muss man sagen.
Okay. Ich bin wohl auf Entzug. Ja.
Aber sagt mal, was stellt ihr denn jetzt noch hier auf der Bloggerwoche an?
Auf der Bloggerwoche? Wir setzen uns abends auf den Ansitz und danach setzen wir uns ans Lagerfeuer. So, das sind die Pläne. Nee, tatsächlich wird das noch richtig cool. Und zwar werden wir eine Floßfahrt noch unternehmen. Dann werden wir eine Schlafkanzel aufbauen. Und jetzt gerade baut Gerold einen Gatterzaun bei uns auf einem Wildacker, weil wir dort eine Streuobstwiese anlegen wollen. Und ja, also es ist viel zu tun und ich bin eingeteilt. Ich bin der, der alle so, ja, versorgt mit Lebensmitteln. Also deswegen müssen wir jetzt auch den Podcast bald beenden, weil das Gulasch muss warm gemacht werden und ins Revier gebracht werden.
Paul hat auf jeden Fall Hummeln unterm Arsch und ich habe ihn jetzt ja hier sozusagen aus seinem Zeitplan rausgerissen. Also man merkt, er will los.
Genau.
Na gut.
Ich muss mal angucken, was Gerold da fabriziert im Revier, weißt du? Also der darf nicht zu lange der Chef sein, dann das steigt ihm zu Kopf.
Ja, die kleinen Brüder immer, ne? Aber gut, dann will ich euch auch nicht weiter aufhalten. Ich glaube, wir haben ganz schön viel bequatscht hier in dem Podcast. Wünsche euch beiden weiterhin viel Spaß im rheinländischen Ferienlager. Und an alle, die zugehört haben, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was erzählen, was Interessantes. Und ja, wie immer am Ende, ne, dann Waldmanns Heil, oder?
Waldmanns Heil.
Da sind noch Frauen in der Deckung. Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus, raus, raus. Sind noch Sauern in der Deckung.